Fingers elektrische Welt, der Podcast für den durchgeknallten Bastler.
Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fingers Welt Podcast. Mit mir im sicher entfernten Studio sitzt der Sven. Hallo Sven.
Moin.
Und wir werden heute über die Themen absolute Mistidee, was ist dir schon mal um die Ohren geflogen, sprechen und das Thema Materialbeschaffung vielleicht mal von der einen oder anderen Seite beleuchten. Wir fangen an mit, was gibt's Neues aus der Werkstatt?
Ja, ich habe ein paar Experimente mit meinem Laserschneider gemacht, mit meiner absoluten Lieblingsmaschine. Ich wollte mich mal an den Holzschnitt wagen, also an Druckverfahren, und wollte aus MDF-Platten ja Druckstöcke herstellen. Ja, hat nicht so ganz geklappt im ersten Anlauf. Also MDF ist überhaupt nicht gut zu lasern. Meine Fresse, hat das geräuchert.
Entschuldigung.
Ja, viel Rauch, große Stichflammen. Dann habe ich es jetzt mal versucht mit einer dünnen Sperrholzplatte erstmal. Gleich wieder den ersten Fehler gemacht. Muss es ja spiegelverkehrt ausdrucken, quasi auf dem Laserschneider.
Oh ja.
Jetzt habe ich es aber soweit bekommen, ein bisschen Farbe kommt aus Papier. Da sind noch ein paar weitere Experimente nötig. Großes Ziel ist am Ende, eigene Visitenkarten zu drucken. Das wird auch ein bisschen knifflig mit der kleinen Schrift. Vielleicht muss ich da auch noch irgendwie Metallplatten quasi ätzen und vorher halt mit dem Laser Farbe drauf wegmachen. Und als Zwischenziel ist irgendwie so Karten oder so klar kleinere Poster zum Aufhängen zu drucken. Ein weiteres Problem war, die Druckfarbe zu bekommen. Da schlägt natürlich auch der Geiz zu. So eine Tube Druckfarbe im Kunsthandel kostet ja auch mal so 7-8 Euro. Und war es auch noch nicht lieferbar. Also nur in den Farben, die ich nicht haben wollte. Schwarz war irgendwie ständig ausverkauft. Jetzt habe ich welche bekommen. Und war ganz gut, dass ich welche bestellt habe. Diese Konsistenz der Farbe ist sehr, sehr seltsam. Das ist irgendwas zwischen etwas zu kalter Nutella und so dicken Getriebefett.
Aber ich glaube, mit Nutella könnte das ganz gut gehen.
Quasi so ein Braundruck, ne?
Ja, ja, genau, richtig, richtig. Man könnte es ja noch schwarz einfärben mit Aktivkohle oder so. Nicht in die Sonne legen.
Das knirscht zwischen den Zähne.
Ja, stimmt. Nur Toastbrot bedrohen. Entschuldigung. Der Einwand war jetzt gar nicht geplant. Ja, ich habe den letzten Podcast mal zum Anlass genommen und habe mal meine Pneumatik-Krempelecke durchforstet und ich wollte es jetzt endlich mal schaffen, so ein blödes 5-2-Wegeventil vernünftig zu benutzen, weil immer wenn ich das früher gemacht habe, um so einen Zylinder auf und zu fahren, ja, ich weiß nicht warum. Es hat entschieden immer manchmal funktioniert und ich weiß jetzt auch warum. Jemand aus dem Forum hat mir freundlicherweise endlich erklärt, wie diese blöden Pneumatik-Schaltbilder funktionieren und ich habe das immer grundsätzlich komplett falsch angeschlossen und deswegen, es funktioniert aber nur bei bestimmten Drücken oder halt auch gar nicht und jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert.
Oh, da kannst du mir ein bisschen Nachhilfe geben, ich habe nämlich das gleiche Problem. Irgendwie zusammengetüdelt, bis sich irgendwas tut, aber ja, entschieden manchmal.
Richtig, genau. Was ich nämlich für die Ausblasöffnung gehalten habe, war tatsächlich der Druckeinlass und ich habe die Ventile komplett falsch rumbetrieben. Das beantworten die mit den tollsten Fehlfunktionen. Ja, was gibt's noch? Ich für meine Kreissäge baue ich mir jetzt gerade erstmal noch eine eigene Absaugung, weil das mit dem Riesenzyklon ist mir erstens zu laut und zweitens auch ein bisschen unpraktisch. Ich habe mir so ein China-Zyklon, so ein Plastikding bestellt und ein Blechfass. Da warte ich noch drauf. Und ich habe es endlich geschafft. Ich war auf dem Dach und habe diese Solarpaneele, ich habe 2 Stück für einen Zehner mal geschossen, habe sie endlich richtig verdrahtet. Seit einem Jahr stehen die da oben ungenutzt und ich habe es einfach nie geschafft. Ich war jetzt also endlich oben. Die nächste Hürde ist, den Tiefsetzsteller in Betrieb zu nehmen. Dafür muss ich noch ein bisschen Software machen. Wahrscheinlich dauert das wieder ein Jahr, aber das schadet ja nicht. Ne?
Also es wird auch selber gemacht, da wird auch nichts Fertiges gekauft.
Nein, um Gottes Willen. Also das ist explizit ein 0-Euro-Projekt. Damit will ich Akkus laden, die auch schon seit Jahren hier rumstehen. Wahrscheinlich sind die längst kaputt. Und damit soll dann die Gartenbeleuchtung laufen. Die Gartenbeleuchtung ist aus irgendeinem obskuren Grund fertig. Die läuft komplett mit 12 Volt und ja, ist einfach eine Spielerei. Ne? Also 160 Watt vom Dach, 160 Watt Peak. Das macht sich in der Stromrechnung nicht bemerkbar, aber naja, eine Spielerei halt. Ne? Hast du noch was?
Ja, kurz vor der Aufzeichnung des Podcasts hast du mich darum gebeten, doch mal ein Stück Kork zu lasern, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Da habe ich mir so einen Untersetzer für so ein paar Cent von Ikea gegriffen, der hier rumlag, und mal eben in den Laser reingeschmissen. Meine Fresse, was eine Scheißidee. Auch wieder große Stichflamme und das Ganze hat gequalmt wie Helmut und Loki Schmidt beim Wettrauchen.
Die Loki Schmidt Gedächtniszigarette. Ja, das Ganze war eigentlich für mich gedacht. Ich habe einen neuen 3D-Drucker und da wollte ich noch ein Heizbett drunter bauen. Und die meisten machen das mit Isolierstücken aus Kork, damit man da nicht darunter alles heizt. Und gezeichnet hatte ich schon und dann einfach nur mal die Frage in den Raum geworfen, kann man Kork eigentlich lasern? Also da das jetzt bei Sven gestunken hat, muss das bei mir ja nicht brennen. Deswegen werde ich dann nachher mal zur Schere greifen.
Ja, das dürfte eine deutlich bessere Idee sein.
Eindeutig.
Apropos absolute Mistideen. unser erstes Tagesthema. Was ist dir schon mal so richtig um die Ohren geflogen? Was ist schon mal so richtig hochgegangen bei dir?
Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Thema. Also ich habe ja schon über vieles geschrieben und auch bei jeder Gelegenheit irgendwelche Dönkes zu diesem Thema erzählt. Es gibt unendlich viele Sachen, die mir um die Ohren geflogen sind. Gerade wenn man es so liebt, wenn es knallt und stinkt, das passiert natürlich vollkommen automatisch. Aber zunächst mal vorweg ist mir bei dem Rumgedenke auf dem Thema eingefallen, Scheißidee, das ist ja immer eine Frage der Sichtweise. Also was für andere eine absolute Scheißidee ist, kann für mich ja auch eine absolut tolle Idee sein. Beispiel als Kind, man ist natürlich so Silvester immer Blindgänger suchen gegangen, beziehungsweise Neujahrsmorgen und hat dann die Aldi-Tüten mit den kurzen Zündschnüren nach Hause geschlürt. Und bei so einer Gelegenheit habe ich dann mal einem Impuls folgend so einen Böller in den Hundehaufen gesteckt und hatte völlig außer Acht gelassen, dass der nur noch 3 mm Lunte hatte. Das Ergebnis kann man sich vorstellen. Die nächste Idee, die kam automatisch. Ich kann ja auch nichts dagegen machen.
Das war so richtig scheiße, ne?
Das war absolut scheiße. Aber der Strom von Ideen versiegt dann nicht. Und dann habe ich also eine Pappröhre gesucht, hinten Böller rein, ordentlich viel Tape. Und habe die nächsten Hundehaufen gesucht, vorne in die Röhre gestopft, das Ganze an Laternenpfahl und dann angesteckt. Und habe damit also eine riesen Häuserwand besprenkelt. Die Anwohner fanden das eine scheiß Idee. Ich fand das total klasse. Also das ist jetzt nur mal so am Rande, damit man so ein bisschen die Sichtweise versteht dahinter.
Also so Sürströmming-Dosen in meinem Grill, das verbuche ich auch unter absoluten Scheißideen. Da gab es vor ein paar Jahren mal so einen Zwischenfall mit einem selbstgebauten Grill von mir und Christian hatte dann auch wieder so eine Idee.
Okay, ich gebe es zu. Es war nachts um 3 mit ein paar Bier im Schädel. Ich habe ja auch gebüßt dafür, muss man ja wirklich sagen. Ich habe ja gedacht, ich konnte der Wolke noch rechtzeitig ausweichen. Als ich dann später im Auto saß, musste ich dann feststellen, nein, ich konnte der Wolke nicht ausweichen und die Lüftung kam kaum gegen den Gestank an. Also ich habe gebüßt, eindeutig.
Ja, da hat das Karma mal wieder voll zugeschlagen.
Ja, man muss auch mal Opfer bringen, ne? Also tatsächlich wollte ich mal so ein bisschen aus früheren Geschichten erzählen, so zur Vorgeschichte. Ich habe ja mal so mit 18, 19 habe ich mehr oder weniger in meinem Auto, einem Golf 1, gewohnt. Ich hatte also auch eine Kaffeemaschine und einen Fernseher da drin. Und wenn man richtig geparkt hatte, dann konnte man auch 3 Programme empfangen. Und dann habe ich auch den Versuch gemacht, da eine Schlafkoje noch reinzuzimmern. Das hat leider nicht geklappt. Ich musste immer da wieder raus wegen der Platzangstanfälle. Es war einfach zu eng. Es hat nicht funktioniert. Und in der kälteren Jahreszeit ist das natürlich auch sehr unangenehm im Auto. Und dann kam ich auf die Idee, ja, ich brauche eine Standheizung. Dazu findet sich auf meiner Webseite natürlich einiges, aber der erste Entwurf, ich hatte eine Einspritzdüse. Eine Einspritzdüse, die stammte aus einer Ölheizung und die Zahl, die da drauf stand, gut, das waren Gallonen pro Stunde, die sagte mir damals überhaupt nichts. Und dann habe ich eine Pumpe genommen von einer Scheibenwaschanlage und habe das Ganze miteinander verhäkelt, einen selbstgebauten Wärmetauscher dahinter. Und weil ich keine Kohle hatte für Benzin, habe ich also erstmal Aceton als Treibstoff genommen. Und habe das Ganze natürlich im Haus dann laufen lassen. Das Haus steht noch, das war aber wirklich reine Glückssache, weil diese Pumpe schaffte natürlich überhaupt nicht genug Druck, um durch diese Düse irgendwas zu zerstäuben. Es lief also das brennende Aceton überall raus und hat dann den Tisch in Brand gesteckt. Und ich hatte meine liebe Mühe, das alles zu löschen und die Gardinen davon abzuhalten, Feuer zu fangen. Das war so überhaupt keine Idee, keine gute Idee. Dieses gesamte Projekt ist dann später vollkommen entgleist. Also als ich auf die wahnsinnige Idee kam, ich hatte ja immer noch keine Einspritzpumpe, aber ich hatte einen kleinen Luftkompressor, so eine 12-Volt-Kreische. Und ich hatte jemanden, der konnte mir einen Tank schweißen. Das hat er dann auch gemacht. Das Prinzip sah so aus, gib Druck auf den Tank, in dem Tank ist Benzin und dieser Druck befördert das Ganze dann zu besagter Einspritzdüse. Und zum Abschalten hatte ich ein Waschmaschinenventil umgewickelt von 230 Volt auf 12 Volt. Man muss den Druck ja irgendwie kontrolliert ablassen können. Dieses Ventil klemmte dann beim ersten Versuch, das war klar. Das ganze Objekt war nicht mehr abzuschalten. Ich hatte es glücklicherweise im Garten laufen lassen. Der ganze Tisch brannte. Ich habe noch versucht, meine Konstruktion zu retten. Das hat mich etliche Haare und meine Augenwimpern gekostet. Auch das eine absolute Scheißidee. Ich habe dann beschlossen, so etwas mache ich so schnell nicht wieder. Keine gute Idee.
Hast du damals neue Freunde gefunden bei der Feuerwehr?
Nee, also die Nachbarn haben es auch unterlassen, die Feuerwehr zu rufen. Die kannten mich natürlich. Da sind ja noch so ein paar ganz andere Sachen abgelaufen. Eine Woche vorher hatte ich auch eine scheiß Idee. Ich wollte Nitriersäure herstellen. Ich wollte Schießbaumwolle herstellen für ein Tischfeuerwerk. Und was macht man da? Okay, man nimmt als erstes mal Schwefelsäure, Batteriesäure. Wie konzentriert man die auf? Man dampft sie ein. Das Wasser muss ja irgendwie raus. Dann habe ich also eine Herdplatte nach draußen geschlürt, Kochtopf drauf, Säure rein, ordentlich kochen lassen. Und dann habe ich mich in zwei alte Winterjacken gepellt, einen Schal um den Kopf und dicke Handschuhe. Es war auch im Hochsommer. Damit, falls ich was von dem Zeug abkriege, mir nichts passiert. Die Nachbarn haben ziemlich blöd geguckt. Und dann kam die echte Scheißidee, mit dieser heißen Säure muss man ja irgendwo hin. Säure bewahrt man in Kunststoffflaschen auf.
Ich hab heiße Säure in Kunststoffflaschen, das klingt nach einer sehr guten Idee.
Hey, ich hab nicht nachgedacht. Ne? Dann habe ich das eingefüllt, war ein Liter, wirklich aufkonzentrierte Schwefelsäure, habe den Deckel zugeschraubt, drehe mich um die Herdplatte abzuschalten, drehe mich wieder um zu der Flasche. Da war die Flasche nur noch ein Zehntel so hoch, aber doppelt so breit wie vorher. Ich habe noch versucht, das mit dem Gartenschlauch zu kühlen, das Ganze. Aber die Flasche ist dann geplatzt und ein Liter reine Schwefelsäure haben sich in den Rasen ergossen. Auch da waren die Nachbarn so freundlich, nicht die Feuerwehr zu rufen. Sie haben mich einfach machen lassen, aber also da wuchs wirklich jahrelang gar nichts mehr. Von diesen Ideen gibt es natürlich, ich habe hunderte davon, aber du hast doch bestimmt auch was auf Lager.
Ja, gerade so im Bereich Auto, da ist mir ein Ereignis in Erinnerung geblieben. Rostlöser im Zündkerzenschacht ist eine extrem beschissene Idee. Also WD-40 irgendwie sowas da reinzusprühen, weil die Zündkerze festgerostet ist. Das geht eine ganze Weile gut. Und dann bin ich an der Ampel losgefahren, wollte gerade auf der Autobahn, dann machte das plöpp. Und das Auto hoppelte vorwärts wie so ein angeschossenes Karnickel. Damals armer Student hatten wir Scheiße, das war's jetzt. Jetzt hast du einen richtig gewaltigen Motorschaden. An der Seite ran, Warnblink an, Motorhaube auf und vor Lachen fast umgefallen. Da hing die Zündkabel quer im Motorraum verteilt. Da ist also doch irgendwo in der Verbindung Zündkerzenkabel gefunkt. Und die Kabel sind mir rausgeflogen. Das Ganze wieder reingedrückt, auf der Fahrt dann noch 2-3 Mal angehalten, weil wieder die Kabel etwas hochgedrückt worden sind. Ja, und die Woche drauf musste der Motor dann doch zur Überholung. Die Zündkerzen wollten nicht raus. Aber Rostlöser drinne nicht machen. Ganz schlechte Idee.
Ja, grundsätzlich muss man halt mit allem aufpassen, was ein bisschen brennbar ist. Oder es absichtlich ausnutzen. Das kann man natürlich auch machen.
Dann funktioniert das aber nie.
Nee, das stimmt. Also wenn man es darauf anlegt, dass das brennt, explodiert, qualmt oder stinkt, dann passiert in der Regel überhaupt nichts. Dann muss man es entweder vergrößern oder sicher machen. Wenn man es ganz sicher macht, dann fliegt es einem auch um die Ohren. Also das ist zumindest so meine Erfahrung. Ich habe bei dem Thema auch noch überlegt, was kann ich eigentlich noch alles erzählen? Was ist inzwischen verjährt? Und ich glaube, die Verjährungsfrist beim Sprengstoffgesetz liegt bei 10 Jahren. Also da bin ich um mehr das Doppelte raus. Eine Zeit lang habe ich Tischfeuerwerk und solche Sachen gebastelt und habe das auch mal dann zu Geburtstagen und so weiter verschenkt, was in der Regel dazu führte, dass ich nicht wiederkommen durfte. Aber einen ganz besonderen Fall gab es, da habe ich ein Set gebaut. Das war ein Tischfeuerwerk, was für draußen, was so ein bisschen schön aussehen sollte, und einen Knallbonbon. In dem Tischfeuerwerk, wenn ihr sowas macht, tut da nie Sand rein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich dachte, das ist irgendwie eine tolle Idee, ja. Und auch keine Rauchladung damit rein. Das Ganze führte dazu, dass sie das also auf den Tisch gestellt hat, angesteckt, es knallte, es kam Plastikzeug raus. Leider hatten sie das Essen daneben nicht abgedeckt und es knirschte dann alles. Und danach ging die Rauchladung los und man konnte in dem Raum nichts mehr sehen. Und in dem ganzen Tumult hatte jemand also sich mit dem Knallbonbon ein Loch in die Hose gebrannt. Das war also auch nicht so gedacht. Und der Versuch, das Feuerwerk draußen dann zu benutzen, naja, sie hätten es vielleicht nicht in den Plastikschirmständer stellen sollen. Ich wurde also wirklich ernsthaft gebeten, nie wieder so etwas mitzubringen. Ich habe mich dann dran gehalten. So ein paar Freunde aus damaliger Zeit sind mir erhalten geblieben. Einige wollten einfach nichts mehr von mir wissen.
Ja, deine Tischfeuerwerke, legendär, berüchtigt. Du hast mir auch mal eins mitgebracht, da wurde ich auch gleich hellhörig. Es hat zum Glück nur ein bisschen Konfetti verteilt in der Bude und es war fast nicht pyrotechnisch. Das war nur eine Feder mit einer Zündschnur dran irgendwie, die ein bisschen Konfetti in den Raum geschmissen hat.
Ah, da kann ich mich gar nicht mehr so recht dran erinnern. Wann war das?
Das hast du damals als, das ist bestimmt 7-8 Jahre her, das hast du damals als Sicherheitsfeuerwerk betitelt. Das war tatsächlich nur so eine Pappröhre und da war eine gespannte Feder drin, die mit so einem kleinen Faden
festgemacht war. Ah, richtig.
Ja, genau. Nur die Feder ausgelöst durch das Durchbrennen vom Faden und dann hat sich ein bisschen Konfetti verteilt.
Also. Ja, genau. Da habe ich wohl ausnahmsweise mal nachgedacht.
Ich habe ja echt gezweifelt, das Ding drin anzuzünden, aber deine Beteuerungen haben gewirkt.
Also wenn das von mir kommt, mir kannst du bedenkenlos vertrauen.
Was übrigens auch so eine richtige Scheißidee ist, ist Sicherung austauschen und nicht darauf zu achten, ob das träge oder flink ist. Das ist mir bei einem PC in letzter Zeit mal passiert. Das war eine eingelötete Sicherung. Super schlecht überhaupt auszulöten, neu einzulöten. Genommen, was rumlag. Und dann auch gleich ins PC-Gehäuse eingebaut. Das war der Fehler. Der PC natürlich auch angekabelt, alles angeschaltet. Und ein kleiner Widerstand kann genug Qualm erzeugen, um in einem Raum die komplette Sichtweite auf 20 Zentimeter zu reduzieren.
Oh ja, ohne weiteres. Ich habe es auch schon mal geschafft, einen Transistor einzuatmen. Also wenn man eine neue Schaltung macht, niemals direkt drüber beugen und dann in dem Moment auch noch Luft holen. Das war ein Fehler. Das ist ein kleines Plastikgehäuse, das hat sich komplett in Rauch verwandelt und ich habe es komplett in die Lunge gezogen. Seitdem halte ich immer so ein bisschen Abstand. Das ist einfach gesünder für mich.
Das erste Einschalten nennt man ja auch nicht umsonst Smoke-Test.
Ja, in dem Fall war es ein Burn-In, Burn-Out. So, das passt besser.
Ist ja auch mal wieder spannend, wenn man was einschaltet, was man gerade gebaut hat und man hört dieses Psst eines Elektrolytkondensators, der doch falsch rum drin gelandet ist.
Ja, also mir ist neulich, ich glaube, das war die Heatpipe, die dann abgeblasen hat. Also es roch stark nach Ammoniak, das hatte ich vorher noch nicht. Ich musste dann auch fluchtartig den Raum verlassen, war ein Fehler.
Hast du mal wieder irgendwo vom Schrott was gezogen?
In der Tat. Das war eine Xbox 360, die den typischen Fehler zeigte. Also rote Leuchte und nichts geht mehr. Ich habe dann im Schweiße meines Angesichts 200 Schrauben aus dem Netzteil rausgedreht, 15 Plastikklipse abgebrochen, das Gehäuse dann aufgesägt, um festzustellen, dass es alles völlig heile ist. Das Gleiche habe ich dann mit der Xbox gemacht. Ich habe 7 taube Elkos, 14 kaputte Transistoren und noch ein paar Widerstände gefunden, ausgelötet, ausgetauscht, sie dann angeschmissen. Das Ganze hat über einen halben Tag gedauert und dann hat sich besagter Ammoniakgeruch verbreitet und ich habe das Ganze im Platinenweitwurf dann entsorgen müssen. Das war eine ganz schlechte Idee. Aber damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir haben es genannt Materialbeschaffung und Upcycling. Also ein bisschen was zu dem Thema, welche Gerätschaften sind brauchbar, was kann man dort rausholen und vielleicht ein paar philosophische Betrachtungen zu dem Thema.
Ja, also eine gute Quelle, um Sachen zu ernten, sind natürlich immer alte Waschmaschinen. Wobei ich da so ein bisschen von abgelassen habe in letzter Zeit. Ich habe genug von den Bullaugen vorne als Salatschüssel und ich habe auch genug von den Motoren da drin. Aber an sich ist das eine 1A-Quelle dafür.
Ja, also ich habe auch Magnetventile aus Waschmaschinen bis zum jüngsten Tag. Da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Die Bullaugen.
Laugenpumpen ebenfalls.
Ja, genau. Die Bullaugen hast du ja immer mitgenommen. Also sollte ich mal ein Bullauge brauchen. Ich glaube, ich habe auch noch 20 Türdichtungen, die ja generell immer ganz ungefähr nicht passen, wenn man sie denn braucht, aber gut, dann ist das halt so. Auch bei diesem Thema muss man so ein bisschen gucken. Früher natürlich, ich habe Fernseher gesammelt und alles, was daherkam. Als es noch Schrott oder beziehungsweise Sperrmüll gab, hat man alles mitgenommen, was es irgendwie gab. Komplette Fernseher, Staubsauger, alles, wo irgendwie ein Kabel dran war, das mache ich heute wirklich nicht mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass mir meine Zeit irgendwo ein bisschen zu schade ist dafür. Ich sag mal, mein Job erlaubt es mir, wenn ich irgendwas brauche, dann kaufe ich mir das und stecke meine Energie lieber in kreativere Ideen. Wo ich natürlich immer wieder feuchte Hände kriege, ist, wenn Georg, also der Mann, der uns auf dem Treffen mit Schrott versorgt, wenn der seine Kisten auspackt, da ist allerdings auch viel Mechanik dabei, Industrieelektronik, das lohnt sich dann schon eher. Und an Linearführungen komme ich nicht vorbei. Wie gesagt, habe ich letztes Mal erzählt, Pneumatikzylinder nehme ich nicht mehr. Aber alles andere, was zum Thema Pneumatik gehört, ich halte seit Jahren Ausschau nach Hydraulikkrempel, aber aus irgendeinem Grund läuft mir der nie über den Weg. Und alles an elektronischen Bauteilen und so weiter. Ich zehre teilweise noch von Vorräten, die ich vor 30 Jahren irgendwo geerntet habe. Oder ich kaufe es mir dann einfach neu. Viele aus dem Forum nehmen ja auch so Konsumerware überall mit. Davon lasse ich inzwischen komplett die Finger. Ich habe eine ganze Kiste voller Zahnräder, Treibrollen, Riemen, Gedödel aus Videorekordern, Kassettenrekordern, Tape-Decks, CD-Spielern. Ich glaube, ich werde diese Kiste irgendwann mal komplett wegschmeißen. Ich habe festgestellt, das kommt sehr selten vor, aber aus dieser Kiste habe ich wirklich noch nie irgendwas gebraucht.
Das Problem mit solchen Teilen ist zumindest bei mir, wenn ich etwas daraus brauche, ist das spezielle Teil da nicht drin oder der betreffende Riemen hat sich gerade von meinen Augen in Lakritz verwandelt. Da muss man doch wieder los und sich das entsprechende Teil bestellen. Und ja, gerade wenn man täglich einen normalen Job hat, kann man sich sowas auch einfach mal kaufen. Das lohnt sich nicht mehr, da noch groß irgendwelche Ausschlachtaktionen zu machen. Eine Ausnahme bei Konsumerware ist, wenn da ein interessantes Netzteil drin ist. Irgendwas, was so 12 Volt, 3 Ampere raushaut. Die lege ich mir in aller Regel doch noch auf Halde. Die kann man immer wieder mal gebrauchen. Gerade wenn der Baufaktor relativ klein ist.
Ja, das ist klar. Wobei ich bin ja auch in einer besonderen Situation. Alle diese Dinge, die liegen hier noch also gefühlt hundertfach herum, sodass ich das auch nicht mehr brauche. Das Ganze rührt aus einem Job, den ich bis vor 10 Jahren gemacht habe. Große Firma, produzierendes Gewerbe, wo es also einen Automatismus gab. Wir hatten ein riesiges Hochregallager und wenn dort 10 Jahre auf einem Lagerplatz keine Bewegung war, dann wurde automatisiert ein Verschrottungsprozess angestoßen. Es wurden also gewisse Leute dann gefragt, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und da ich natürlich für alle möglichen Leute immer alles Mögliche repariert habe, auch aus Vertrieb, Logistik, Geschäftsführung und so weiter, hatte ich den ganzen Prozess so weit optimiert, dass diese Verschrottungsbelege zuallererst auf meinem Tisch landeten. Das heißt, ich war der allererste in der Firma, der wusste, was in den Müll geht. Und da konnte ich dann ein geheimes Zeichen drauf machen. Nachdem dann 7 weitere Unterschriften getätigt waren und das offiziell in die Verschrottung ging, hatten die im Lager Anweisung, diese Zettel mit diesem kleinen Zeichen, da war ein kleiner Kreis oben links in der Ecke, auszusortieren und mich anzurufen. Das führte mitunter zu ganz skurrilen Situationen, dass ich dann plötzlich 500 Schaltnetzteile hatte oder eine ganze Palette Staubsaugermotoren oder auch, es ging das Telefon und deine Laser stehen bereit. Ich hatte da irgendwas angekreuzt, wo ich nicht genau wusste, was mich da erwartet. Und dann hatte ich also plötzlich 3 Industrielaser an der Backe. Das waren Gehäuse, so würfelförmig, 1,50 Meter Kantenlänge Edelstahlschränke. Da kam ich echt in die Bredouille. Also Eike und ich, wir haben dann 2 Tage lang geschraubt, um diese Dinge auseinanderzukriegen. Erstmal die überhaupt nach Hause zu bekommen, also einen Anhänger zu organisieren. Dann in der Firma konnten wir es mit dem Stapler auf den Anhänger laden, aber zu Hause wieder vom Anhänger runter. Das heißt, wir mussten erstmal einen Flaschenzug bauen ans andere Ende des Auto und dann die Dinger da runterheben und dann 2 Tage schrauben. Von den Schrauben lebe ich heute noch. Insofern, viele Sachen brauche ich einfach nicht mehr, weil mir aus dieser Zeit unendlich viel Krempel geblieben ist.
Ja, ich habe ja auch unendlich viel Krempel aus dem Bereich Elektrotechnik bei mir im Lager. Mein Opa hatte früher einen Elektroinstallationsbetrieb gehabt. Davon ziehe ich heute noch. Also bis auf ein paar Verbrauchsartikel wie Vago-Klemmen muss ich, glaube ich, nie wieder irgendwas kaufen.
Ich glaube, du hast auch bis ans Ende deiner Tage Herdplatten, oder?
Da habe ich tatsächlich doch einige letztens entsorgt, weil naja, es ist groß, es ist aus Eisen und wer hat noch einen Herd mit normalen Platten?
Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch so eine mobile Kochplatte. Das war übrigens auch die, auf der ich die Schwefelsäure eingekocht habe. Die habe ich bis heute. Da habe ich mitunter dann manchmal draußen Fisch gebraten oder Hühnersuppe gekocht. Das mufft ja mitunter so ein bisschen, ne?
Ich kann mich erinnern, als ich dich das allererste Mal besucht habe, saß du draußen, eine Flasche alkoholfreies Bier in der linken Hand, in der rechten Hand ein Kochlöffel und neben dir besagte Kochplatte mit einem Kochtopf drauf und da guckte noch das halbe Huhn oben raus.
Oh ja, stimmt. Mhm. Ich erinnere mich, das war vorm Haus. Ja, das mache ich heute immer noch so. Also Sachen, die ganz übel stinken. Ich meine, der schmeckt ja total lecker hinterher, aber wenn es übel stinkt, dann koche ich das draußen. Das mache ich immer noch auf besagter Herdplatte.
Auch Grünkohl?
Selbst Grünkohl mache ich draußen, ja, weil den kann man ja einfach einschalten und vergessen. Führte dazu, dass es auch schon mal eine Nacht über gekocht hat. Hat aber funktioniert.
Och, das tut dem Geschmack ja keinen Abbruch.
Dem Geschmack nicht. Ich glaube, sämtliche, wertvolleren Inhaltsstoffe sind dann zu much zerkocht, aber ansonsten Konsistenz und Geschmack tut das keinen Abbruch. Aber ich glaube, wir schweifen da gerade so ein bisschen vom Thema ab, ne?
Ja, zurück zum Thema. Erzähl doch mal, wo kommt zwischendurch dein Nachschub her?
Eine wunderbare Quelle sind Altmetallcontainer, da kann man immer mal wieder drin herumstöbern. Ich habe das Glück, hier um die Ecke ist einer, also eine Straße weiter, da komme ich sowieso ein paar Mal am Tag vorbei. Man muss da auch schnell sein. Es gibt einige Leute hier, die das Zeug einkassieren. Und in letzter Zeit habe ich da etliche von diesen blöden Heliumbehältern rausgefischt, aber da ein Ventil dran zu kriegen, das ist echt scheiße. Also einen Großteil davon habe ich auch wieder entsorgt. Was ich behalten habe, war ein Tank von einem Kompressor. Der Kompressor selber war nicht mehr da, aber der Tank, da habe ich einfach Räder drunter gespackst. Das ist jetzt mein mobiler Druckluftspeicher. Das benutze ich, um die Autos, die Reifen wieder aufzupumpen. Das funktioniert relativ gut. Da habe ich auch schon Lampen rausgefischt und alles mögliche. Also das ist immer eine gute Quelle. Manchmal stehen da auch tatsächlich Waschmaschinen, da kann man dann immer noch mal was abkneifen. Ne?
Ja, oder ganz elegant das Bullauge abschrauben, falls man doch mal eine Glasschüssel braucht.
Ja, man darf sich da nicht zu lange aufhalten. Der Typ, der das betreibt, das ist so ein Typ kleiner, böser, alter Mann. Also wenn der rauskommt und anfängt zu keifen, ich meine, er ist halb so groß wie ich, ne? Was soll er machen? Aber Spaß macht das nicht. So, wir kommen langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Ich gebe euch noch so ein bisschen Ausblick auf die nächste Folge. Da werden Sven und ich uns unterhalten über das Thema Basteln nach Feierabend. Wie schafft man das eigentlich? Das ist sicherlich ganz spannend. Und auf besonderen Wunsch mal das Thema Mein Freund, der Laserschneider. Sehr wunderbares Thema. Diese China-Billiglaser, wie sie überall aufkommen. Wir haben beide einen und wir haben beide schon so unsere spezifischen Erfahrungen gemacht, was geht und was nicht. Und darüber werden wir uns dann mal austauschen. Ich sage euch danke fürs Zuhören. Alles Weitere findet ihr unter fingerswelt.de. Wie gehabt, macht's gut.
Und viel Spaß beim Basteln. Wir hören uns in der nächsten Folge.